Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies and
Magic.
Willkommen zurück bei unserem Podcast. Ihr kennt uns, wir sind Roxane und
Nora.
Und heute haben wir wieder uns einen Gast eingeladen.
Oh ja.
Wir begrüßen nämlich sehr herzlich bei uns im Tonstudio Frau Dr. Silvia Schoske.
Grüß Gott.
Ja, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Applaus aus dem Hintergrund. Ich müsste hier so ein Jingle irgendwie
das
einspielen.
Gibt's auf.
Ja, ich weiß. Das macht das Ganze dann aber ganz furchtbar. Da wir ja nun hier nicht unser typisches Museumspublikum haben, Frau Schoske, stellen Sie sich doch mal vor, wer sind Sie denn eigentlich und warum sind Sie hier?
Ich war bis letztes Jahr die Direktorin dieses Hauses.
Dieses Hauses, in dem wir hier heute im Keller sitzen. Mhm. Die ehemalige Direktorin des Ägyptischen Museums in München. Und was verbindet sie mit unserem heutigen Thema? Wir haben noch gar nicht gesagt, worüber wir heute sprechen. Ne?
Überraschung, worum geht's denn heute?
Ja, stimmt, worum geht's?
Es gab schon ein Teaser-Bild in den Social Media. Mhm. Wo hattest du das gepostet, Twitter?
Ich habe es auf Twitter gepostet.
Wer hat's erkannt? Ich weiß nicht.
Es hat jemand erkannt, weil es geht um Agatha Christie.
Yeah.
Und um welches Buch genau? Sie hat ein bisschen mehr geschrieben.
Vielleicht ein, zwei Sachen, ja. Also ich denke, Agatha Christie ist ja berühmt für ihre ganzen Krimi-Romane, Mord im Orient Express, Der Tod auf dem Nil. Aber heute geht es um ein Buch, das vielleicht nicht so bekannt ist.
Es ist nämlich ein ganz untypisches für sie. Es ist das einzige Buch, was in einem historischen Setting spielt und nicht zu Agatha Christie Jetztzeit.
Ja, und es ist überraschenderweise, Trommelwirbel, im alten Ägypten.
Wer hätte das gedacht?
Mensch, ziemlich cool. Genau, wie heißt es denn jetzt?
Death Comes as the End.
Genau.
Das heißt im Englischen, Death Comes as the End. Das ist natürlich auch ins Deutsche übersetzt worden. Dort heißt es ganz profan, rächende Geister.
Ein blöder Titel.
Ja, anders kann man das nicht sagen. Also,
ja, vor allen Dingen, weil damit ja, um gleich mal das Wichtigste vorwegzunehmen, der Witz der ganzen Sache verloren geht, denn der englische Titel ist ein altägyptisches Originalzitat.
Genau, basiert nämlich auf der Lehre des Ptahotep, wo es ein Zitat draus ist. Es wird auch so im Buch nochmal angesprochen, das Zitat, und ist also sehr sophisticated, wenn man sagen will. Der deutsche Titel dagegen, Rächende Geister, ist etwas banal.
Ja, greift es dann nicht so ganz und wird dann auch ja der Recherchearbeit nicht gerecht, die Agatha Christie ja da reingesteckt hat. Es ist wahnsinnig viel ägyptologisches Fachwissen auch drin, dem wir uns heute annähern wollen und dem wir dann uns auf die Spur machen.
Frau Schoske, was verbindet Sie denn mit Agatha Christie?
Ich bin eigentlich ein Agatha Christie-Fan, immer schon gewesen, weil ich ein Krimi-Fan bin. Aber bei meiner allerersten Ägypten-Tour 1977, da waren wir dann mal so als kleine Gruppe unterwegs, so mit einer Felucca auf dem Nil rund um Elephantine. Und mir war schon aufgefallen, gegenüber Old Cataract Hotel, irgendwie etwas altmodisch gekleidete Leute, Kaleschen, unten kreuzten scheinbar sinnlos weitere Segelboote. Und als wir dann weiterfuhren, auf einmal, stopp, stopp, stopp. Wir mit unseren T-Shirts und Rucksäcken waren in die Dreharbeiten des berühmten, der berühmten Verfilmung Mord im Orient, Tod auf dem Nil, mit Hercule Poirot und so
Peter
weiter.
Peter Ustinov und so weiter.
Haben Sie jemanden sehen können?
Ja, die waren alle toll. Da. Das war die berühmte Szene des Aufbruchs, wo man hinuntersteigt zum Boot. Und die standen da alle und marschierten gerade eben diese Szene, wo sie vom Hotel die große Freitreppe runtermarschieren.
Ja, es gibt ja im Old Cataract in Assuan auch das Agatha Christie-Zimmer, wo sie ja auch selbst geschrieben hat und selbst logiert hat.
Nein. Also auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Dame hat die Familie kurz vor Corona sich mal den Luxus gegönnt, im Old Cataract ein paar Tage zu wohnen, zu logieren, muss man ja sagen.
Wohnen kann man da gar nicht sagen, das ist schon.
Und es gibt da auch, oder es gab es damals eben gerade nicht, tägliche Agatha Christie-Touren und so weiter. Aber es ist eben mal umgebaut und modernisiert worden in der letzten Zeit. Das heißt also, dass diese Originalräume und auch dieser Ballsaal und so weiter, also man zeigt da etwas, aber es ist nicht mehr so ganz authentisch.
Ja, es ist ja genauso wie mit diesem einen Nildampfer, wo es ja auch das Agatha Christie Zimmer gibt, in dem sie
die Sudan, die noch fährt, genau. Der Raddampfer, der fährt jetzt wieder.
Ja, es lässt sich also doch schon so ein bisschen ausschlachten, Krimi-Friends, man weiß so vor Ort. Recherche, es ist natürlich immer was Tolles, was deutlich was hermacht. Aber wir sehen also schon, Agatha Christie war selbst vor Ort, war in Ägypten. Bevor wir uns ihren Recherchen und dem Buch selbst widmen, wer ist denn Agatha Christie eigentlich? Also ich meine, man hat den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Jeder von uns hat bestimmt auch schon mal entweder ein Buch gelesen oder einen von den vielen Filmen gesehen.
Miss Tod Marple, auf dem Nil ist genau. Ja gerade auch verfilmt worden.
Miss war Marple, Hercule Poirot, Kino, genau. Es sind jetzt zwei Filme, Mord im Orient Express und Der Tod auf dem Nil mit Kenneth Branagh, nochmal neu verfilmt worden. Sehr, sehr cineastisch, sehr bombastisch mit tollen Bildern.
Ja, aber ein bisschen... Ja. Die Atmosphäre, die alte, ist weg.
Ja, also, es ist in der Tat etwas modernisiert worden, das auf jeden Fall. Ich finde sie beide großartig. Natürlich kann man den mit dem guten alten Peter Ustinov, Hercule Poirot, einfach nicht vergleichen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Typen.
Sie sind vor allen Dingen von der Atmosphäre her völlig anders. Mhm. Und ich meine, es ist natürlich jetzt auch so, in dem alten Film, wenn es auch jeweils der falsche Tempel war, aber da es taucht halt Karnak auf.
Ja.
Und es spielt halt vor der Fassade von Abu Simbel. Und das ist in dem neuen Film alles digital. Und da kommt man sich halt, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber da kommt man sich halt doch wie in einem Computerspiel, wie in einem Computerspiel vor. Und
gerade für den neuen Film, die ganze Kulisse von Abu Simbel war ja irgendwie nachgebaut und
ganz Ägypten ist am Computer entstanden. Und weil sie es ja unbedingt zu Corona-Zeiten durchpeitschen mussten.
Das Ganze nicht einfacher, ja.
Ja, aber auch nicht besser. Also ich meine, gut, die Geschichte ist mit Abwandlungen. Ich verstehe immer nicht, warum manche Personen dann rausfallen und andere hinzukommen und andere einen anderen Stellenwert kriegen. Also jeder meint es dann immer besser machen zu müssen. Aber
Aber wir wollen ja gar nicht über Tod auf dem Nil sprechen, sondern wir wollen erstmal über...
Ja, das wäre ein Thema für sich allein.
Das müssen wir irgendwann nochmal machen.
Das tun wir auf jeden Fall auch nochmal, dass wir uns die Filme angucken und darüber sprechen. Heute nicht, heute sprechen wir aber zuerst einmal über Agatha Christie. Frau Schoske, Sie haben gerade fürs Museum auch schon einen sehr ausführlichen Vortrag zu Agatha Christie und ihrem Leben gegeben. Wen das interessiert, wir verlinken das nochmal in den Shownotes. Der kann da auch nochmal unbedingt mit vielen tollen Bildern reingucken. Wer war Agatha Christie?
Agatha Christie war ein völlig unauffälliges junges Mädchen, der kein Mensch an der Wiege gesungen hat, dass sie zu der bis heute erfolgreichsten, ist immer noch die Schriftstellerin mit der höchsten Auflage ihrer Bücher, also dass sie da mal diesen Weg einschlagen sollte. Und was man vielleicht in anderem Zusammenhang für die spätere Biografie nochmal erwähnen muss, sie war offensichtlich ein sehr schüchterner Mensch, ein sehr zurückhaltender Mensch, was sich dann auch nicht geändert hat, als sie längst schon die weltberühmte Autorin gewesen ist.
Ja, das ist ja so, Menschen, die Bücher schreiben, sind ja meistens eigentlich eher so zurückhaltend, im stillen Kämmerlein,
sich
hinarbeitend.
Ah ja.
Nein, nicht immer unbedingt.
Anwesende ausgenommen.
Anwesende natürlich ausgenommen. Aber es gibt durchaus natürlich also eben den klassischen Schriftsteller, der in seiner einsamen Berghütte vor sich hinschreibt und nie das Licht der Öffentlichkeit sieht und vor allem auch keine Menschen um sich herum haben will. Also von daher entsprach sie vielleicht schon so diesem Typus.
Mhm. Aber haben wir ungefähr ein Datum? Haben Sie die parat?
Ja, perfekt. Die habe ich parat.
Einordnung.
Also geboren ist sie am 15. September, also war gerade Geburtstag, 1890 und gestorben ist sie am 12. Januar 1976.
Ich bedauere sehr, dass Agatha Christie und ich keine Zeit hier zusammen auf der Welt verbracht haben.
Ja.
Bei dir sowieso nicht, Nora, von dir sprechen wir schon mal nicht, du junges Huhn, aber Agatha Christie und ich, wir haben uns knapp verpasst.
Ja, ganz knapp. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, in der sie auch gelebt hat. Und ich habe auch hier zu Weihnachten ihre Biografie bekommen. Mhm. Hält das
Ein
Buch vors
ganz
Mikro, sehr
dickes
sinnvoll.
Buch.
Genau, es ist sehr dick. Ich bin auch immer noch nicht an dem spannenden Teil angekommen, wo sie sich dann der Archäologie widmet, weil darauf läuft es ja auch hinaus. Auch ein sehr spannendes Kapitel in ihrem Leben.
Aber dazu empfehle ich.
Genau, noch mehr Bücher. Wir sind heute gut ausgestattet.
Noch mehr Bücher. Denn es gibt ein kleines Bändchen von ihr, Erinnerung an glückliche Tage, das sich ausschließlich mit diesem Teil ihres Lebens befasst. Und das liest sich auch schon fast eigentlich wie ein Krimi.
Ja.
Vielleicht sollten wir dann noch erwähnen, also sie hat dann angefangen zu schreiben, angeblich geht das auf eine Wette mit ihrer Schwester zurück, wo die im jugendlichen Alter, wo sie dann mal gesagt hat, sie würde mal ganz gern Krimi schreiben. Und die Schwester hat dann gesagt, ach, das schaffst du sowieso nicht. Und da hat sie sich angeblich herausgefordert gefühlt, es ihrer Schwester doch zu zeigen. Und so soll sie eben zu dieser Thematik gekommen sein.
Vor allen Dingen, weil ihre Schwester, das steht zumindest, glaube ich, hier in dieser Biografie, ab und zu auch was geschrieben hat. Also kleine Zeitungsnuancen und solche Sachen haben beide wohl auch schon in früheren Zeiten auch geschrieben, aber da war die ältere Schwester doch erfolgreicher. Und Agatha Christie, damals hieß sie ja noch nicht Christie, hat sich in jungen Jahren auch gar nicht so sehr fürs Schreiben interessiert. Sie hat das immer wieder ausprobiert, wegen ihrer großen Schwester. Aber war da erstmal noch nicht so drin.
Ja, doch. Also da heißt sie schon Christie. Also zur Welt gekommen ist sie als Agatha Miller.
Banaler Name.
Mhm. Und hat dann 1914 Archibald Christie geehelicht. Hat dann auch eine Tochter, trennt sich dann aber von ihrem Mann unter zum Teil dramatischen Umständen. Es gibt da diese berühmte Episode in ihrem Leben, dass sie für ein paar Tage verschwindet.
Ja, das ist ja das ominöse Verschwinden von Agatha Christie, das übrigens auch in einer Doctor Who-Folge aufgegriffen worden ist.
Oh.
Es gibt eine Doctor Who-Folge rund um Agatha Christie und um dieses mysteriöse Verschwinden. Großartig, sollte man also auf jeden Fall auch mal reinschauen.
Ja, und dann, wie soll man sagen, hat sie ja dann noch einen gewissen Humor gehabt. Also sie hat sich in einem Hotel ist sie dann schließlich entdeckt worden. Und da hat sie sich eingemietet unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes. Das war nämlich der Anlass für ihre Krise und für ihren Ausbruch aus der Ehe. Und man hat sie da also polizeilich gesucht. Und ich stelle mir immer vor, wie sie eigentlich ja todunglücklich zu der Zeit, aber so wirklich grinsend im Hotelzimmer gesessen hat und eine tiefe Freude und Befriedigung darüber gefunden hat, dass die ganze Welt sie sucht.
Ja.
Denn zu diesem Zeitpunkt war sie eigentlich schon eine sehr berühmte Autorin. Also das war nicht die Privatperson oder nicht die unglückliche Ehefrau, die verschwunden war, sondern die
Starschriftstellerin Agatha Christie.
Ja. Genau, bis dahin hat sie aber auch schon einiges erlebt. Sie hat eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Das war damals auch so üblich. Ja. Und das war dann natürlich auch im Ersten Weltkrieg. Dann hat sie da auch tatkräftig im Lazarett gearbeitet und hat dort aber auch eine Ausbildung zur Apothekerin gemacht.
Klammer auf.
Ja.
Aktuelle Parallele im Zweiten Weltkrieg. Die Queen, die spätere.
Ja, genau, das war damals auch so üblich.
Das war im Zweiten Weltkrieg.
Auch so für die Frauen der gehobenen Klasse,
dass man
eben als auch Krankenschwester sozial betätigt. Und Agatha Christie hat das auch pflichtschuldig getan, war da auch sehr interessiert und engagiert. Aber das mit der Apotheke hat sie sehr gereizt. Da hat sie auch Prüfungen abgelegt und ist wirklich dann so eine Art Apothekerin auch geworden. Und hat das dann natürlich auch eingesetzt für ihre vielfältigen Giftmorde, über die sie schreibt. Das ist ihr auch attestiert worden, dass da sehr viel Fachkenntnis dahinter steckt.
Angeblich ist sogar mal ein Mord dank ihr entdeckt worden, weil sie eine ganz bestimmte Methode beschrieben hat und so konnte ein bislang unentdeckter Mord aufgeklärt werden.
Ja. Mordaufklärung dank Agatha Christie.
Ja. Mit Ägypten hat sie dann schon als junges Mädchen auch Bekanntschaft gemacht?
Ja, sie war mit ihrer Mutter, glaube ich, mal auf einer der typischen Ägypten-Tour, wie man das halt so macht, ne, mit dem Nil.
Ja, als Debütantin und eingeführt in die Kairener Gesellschaft. Aber da hat sie überhaupt kein Interesse gehabt.
Wieso in die Kairener Gesellschaft? Ich meine, sie kam ja ursprünglich aus Großbritannien. Wieso schleppt man das Mädchen nach Kairo, um sie in die Gesellschaft einzuführen?
Weil der Vater in der Zwischenzeit gestorben war, die Familie nicht mehr so viel Geld hatte und die Mutter halt nicht die Ressourcen hatte,
das in London zu machen.
Einführung musste sein, ne? Das gehörte sich so, und ihre große Schwester hat eben noch, als die finanziellen Mittel da waren, die große Einführung in London bekommen, und Agatha hatte dann nicht mehr diese freien vielen Möglichkeiten, und dann haben sie das in Kairo gemacht, wo ja zu der Zeit auch die betuchte englische Gesellschaft sitzt, also gar nicht so sehr die Kairener, sondern die Englischen.
Es war ja kein eigenes Land Ägypten, sondern es war ja noch unter britischer Herrschaft sozusagen, britisches Protektorat. Das heißt, es war also ein Teil des Empire und, naja, war halt
und Provinz. Wieder, wieder eine Beziehung zu einem anderen wichtigen Datum dieses Jahres. Weil Sie gerade gesagt haben, da saß ja die britische Oberschicht. Da saß auch zum Beispiel Winter für Winter ein Lord Carnarvon, der aus gesundheitlichen Gründen dorthin gegangen war. Lord Carnarvon, Klammer auf, der Sponsor für Howard Carter und damit für die ganze Entdeckung des Tutanchamun-Grabes, das sich demnächst
zum hundertsten Mal jährt. Genau, und wenn wir uns das jetzt nochmal vergegenwärtigen, sie hat 1914 geheiratet, 1922 wurde das Grab des Tutanchamun entdeckt. Das heißt, sie hat also gerade auch zu dieser Zeit der großen Ägypten-Entdeckungen gelebt und hat das also auch mit Sicherheit in der Presse, in den Zeitungen mitbekommen.
Naja, und das ist ja, der Hype um Tutanchamun war ja nicht das Einzige. Die Entdeckung der Nofretete fällt ja,
Ludwig Borchardt und so weiter,
auch in diese Epoche. Und ich glaube, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, was für ein Ägypten-Hype damals gewesen ist. Also die Nofretete zum Beispiel, die passte wunderbar in den Zeitgeschmack, in die 20er Jahre, in den Jugendstil und so. Ich frage mich immer, was aus Nofretete geworden wäre, wenn man sie 100 Jahre früher entdeckt hätte.
Wäre wahrscheinlich nicht ganz so ein großer Hype gewesen. Genau. Ich war übrigens letztes Wochenende in Berlin, auf der Buch Berlin, einer der ersten Buchmessen wieder in Präsenz. Bin natürlich einen Tag vorher schon nach Berlin gereist und habe mir mal wieder das Ägyptische Museum angeguckt. Ich glaube, ich war vor 10 Jahren das letzte Mal da. Aber ich bin natürlich auch an Nofretete vorbeigekommen, die ja wieder nicht fotografieren, alleine in ihrem einzelnen Raum steht. Ein Wächter an der einen Tür, ein Wächter an der anderen Tür. 3 Personen vom Sicherheitspersonal im Raum drin.
Na, da kommt aber Freude auf.
Ja, man fühlt sich total wohl damit. Ne?
Ja.
Also Nofretete ist ja selbst schon ein Star der Popkultur, kann man sagen. Wobei das natürlich auch ziemlich hoch gehypt wird. Und dieses bloß nicht fotografieren, guckt sie bloß so ungefähr nicht an, finde ich schon ein bisschen überzogen. Also das ist...
Ja, das ist auch so selbsterfüllende Prophezeiung, dass der Hype durch sowas, durch solche Aktionen natürlich auch noch verstärkt wird.
Es ist mit Influencerinnen heute nicht viel anders. Ne? Ja. Also das ist eine, ja, wie du sagst, eine sich selbst bestätigende Prophezeiung. Da muss was dran sein, deswegen muss natürlich jeder irgendwie auch die Nofretete sehen. Ja, sie ist schön, aber es gibt in Berlin so viel tolle andere Sachen. Unser Stachelschwein, ich habe unser Stachelschwein gegrüßt.
Danke.
Das Stachelschwein, kleine Geschichte dazu. Es gibt ein sehr nettes Relief im Ägyptischen Museum in Berlin mit der Darstellung eines Stachelschweins. Oh. Und dieses Stachelschwein war schon 3-mal ausgeliehen hier in München zu Sonderausstellungen. Und es geht ja eigentlich die Kunde, wenn ein Objekt 3-mal ausgeliehen in einem Haus ist, dann gehört es uns eigentlich. Also eigentlich ist es unser Stachelschwein.
Ja, und das ist vor allen Dingen die einzige Darstellung, also die einzig bisher bekannte Darstellung eines Stachelschweins im alten Ägypten.
Es ist sehr süß.
Aber ich glaube, jetzt gehen wir doch mal wieder zu. Wir können ja noch mal zu Stachelschweinen dann später kommen.
Vom Stachelschwein zurück zu Agatha Christie.
Ja, spannenderweise hat die sich nämlich zu dem Zeitpunkt, als sie in die Gesellschaft eingeführt worden ist in Kairo, herzlich wenig für Archäologie und Ägypten interessiert. Sie war da viel auf Bällen, hatte viele Avancen bekommen, hatte auch ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen, hat auch Heiratsanträge bekommen, die entweder ihre Mutter oder sie auch abgelehnt haben.
Ja, wir haben ja diese Archibald.
Genau, dann aber eben doch die Ehe mit Archibald eingegangen. Der war Pilot bei der Air Force und ist dann aber irgendwie in die Bürotätigkeit gegangen.
Ja.
Genau, dann dieser ganzen schweren Schicksalsschläge, dass halt ihre Mutter ist gestorben und ihr Ehemann hatte dann eben eine Affäre und dann gab es eben auch die Scheidung, dann der Zusammenbruch und danach
Danach hat sie sich neu besonnen, sozusagen.
Genau.
Und
ja,
dann
und
hat sie was
eigentlich, getan. Eigentlich wollte sie nach Westindien.
Auch damals, ne, britisches Protektorat, ja, wie man so schön sagt, nach Indien wäre ja auch schön gewesen, aber.
Und ist dann eigentlich einer spontanen Idee folgend in eine ganz andere Richtung gefahren, mit dem Orient Express das erste Mal nach Bagdad, weil sie eine Einladung bekommen hatte von einer Archäologin, die auch die Frau eines noch bekannteren Archäologen war, von Catherine Woolley. Und dann hat sie sich also auf den Weg gemacht. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer Biografie schon so weit sind, wenn man liest, wie sie versucht hat, orienttaugliche Kleidung in London einzukaufen. Es ist so herrlich, man lacht wirklich Tränen, wie sie das schildert.
Ja.
Und dann hinterher bei all ihren Bemühungen festzustellen, es war total das Falsche.
Ja klar, natürlich alles gesorgt, ne? Den Tropenhelm sozusagen, und dann braucht man doch irgendwie wieder ganz andere, wenn man vor Ort ist.
Und vor allem auch diese ganzen Kleider und Röcke und Unterröcke, die man damals in diesem viktorianischen England eben anhatte, ist so untauglich für den Orient.
Für den Grabungsalltag dann
das sowieso
nochmal.
Also wenn man sich diese Fotos aus dieser Zeit anschaut, da frage ich mich immer, ob die Leute anschließend, als das Foto gemacht war, eigentlich mit dem Sonnenstich umgekippt.
Ja, höchstwahrscheinlich, weil es ging ja nun auch nicht so schnell, sondern man musste ja da auch posieren. Ne? Also es hat sie nach Bagdad verschlagen mit dem Orient Express. Mit Sicherheit hat sie diese Erfahrung dann später eben auch in ihre Bücher mit einfließen
lassen. Ja, sie und dann, wir nähern uns ihrem zweiten Ehemann. Und das waren begeisterte Bahnfahrer. Also zu einer Zeit, als andere Leute schon geflogen sind, sind die beiden aus purer Begeisterung für dieses Verkehrsmittel weiterhin mit dem Orient Express gereist.
Der hoffentlich pünktlich war. Ich gehöre nicht zu den begeisterten Bahnfahrenden.
Du bist ja noch nicht mit dem Orient-Express gefahren. Der ist nämlich fantastisch und Teilstrecken werden noch befahren.
Ja, also ich würde auch nie mit Ihnen zusammen in einen Zug steigen.
Auch in Berlin, schon bevor ich losgefahren bin, war der Zug schon 90 Minuten verspätet. Das hat mich dann wieder mit allem vertröstet.
Gut. Wenn man 3 Stunden, 4 Stunden fährt, sind 90 Minuten viel. Wenn man eine Woche mit dem Orient Express, da gewöhnt man sich ein anderes Tempo an.
Das stimmt.
Naja, und sie ist dann also als Gast auf einer Grabung und es gefällt ihr da alles ganz gut und sie wird eingeladen, man ist gegenseitig geschmeichelt, berühmtes Archäologen-Ehepaar, berühmte Schriftstellerin. Man ist gegenseitig geschmeichelt und sie kommt tatsächlich im nächsten Jahr wieder. Und da wird nun Agatha Christie ist in der Zwischenzeit knapp 40, und da wird ein junger Grabungsassistent
abgestellt.
Begeisterung kommt auf. um diese etwas ältere Dame zu betreuen. Im Jahr zuvor war er krankheitshalber vorzeitig abgereist. Deswegen waren sie sich nicht begegnet. Und jetzt passiert etwas, was man also wirklich als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen muss. Dieser junge Mallowan, wie er heißt, dieser junge vorderasiatische Archäologe, soll sie also betreuen auf der Grabung und ja, das alles erklären und sie auch zu kleinen Ausflügen begleiten. Und da bleiben sie mit einem Fahrzeug stecken. Und das muss also eine recht unbequeme Nacht gewesen sein. Es kam ein Gewitter, sie steckten im Matsch fest. Und das hat Agatha Christie nichts ausgemacht. Und an dem Abend, so erzählt er später, hätte er beschlossen, das ist die Frau deines Lebens. Wenn die das mitmacht, ohne zu meckern.
Dann kann man sie auf Grabungen mitschleppen.
Dann ist sie die Richtige für einen Archäologen.
Hervorragend.
Und jetzt muss wiederum wegen einer Krankheit, da spielen immer Krankheiten eine Rolle, muss sie den Aufenthalt abbrechen, denn sie bekommt die Information, dass ihre 11-jährige Tochter Rosalind verhältnismäßig schwer erkrankt ist und sie will sofort zurück nach England. Und Mallowan erklärt sich bereit, sie zu begleiten.
Mit Hintergedanken?
Was? Wieso?
Schelm, wer Böses dabei
so ein Gentleman,
denkt.
Also wirklich.
Und lange Rede, kurzer Sinn, ein halbes Jahr später waren die beiden ein Ehepaar.
Für die damalige Zeit relativ ungewöhnlich, ne? Die ältere Agatha Christie, der junge Archäologe, er war ja um einiges jünger als sie.
Sie erfolgreiche Schriftstellerin, er Grabungsassistent.
Also im nächsten Jahr geht er wieder natürlich auf die Grabung nach Ur. Und sie will und soll ihn begleiten. Aber nun haben sich die Rahmenbedingungen geändert.
Jetzt sind sie verheiratet, ne?
Sie nicht mehr, wie soll man sagen, der Stargast, sondern die Ehefrau des jüngeren Mitarbeiters. Und nun erweist sich die gute Catherine Woolley, auch er muss nicht unkompliziert gewesen sein, erweist sich als ein ziemliches Biest. Mhm. Und da bricht so ein richtiger Zickenkrieg, aus. Also sie konnte in der Grabung selber, konnte sie keine zweite Frau neben sich haben. Das ging nicht und das Ganze endet also wirklich jetzt nicht gerade in der offenen Feldschlacht, aber doch wohl ziemlich heftig. Was man daran sehen kann, dass sie ihre erste Grabungserfahrung natürlich auch in einem Krimi verewigt hat.
Verärgere nie eine Schriftstellerin.
Ja, das rächt sich.
Ja. Mörder in Mesopotamia. Und es ist also auch für den Nicht-Archäologen leicht zu entziffernder Schlüsselroman. Und da kommt nun die gute Catherine relativ schlecht weg. Vor allen Dingen deswegen, sie ist das erste Mordopfer.
Ja, also deswegen, ne,
Rache ist süß für die Schriftsteller.
Vor allem die Krimi-Schriftstellerin, die sich auch mit Giften auskennt. Und das sollte man tunlichst mit Vorsicht genießen.
Oh ja. Vielleicht noch ganz spannend, es geht ja um die Ausgrabungen in Ur.
Ja.
Das ist ja auch ein Grabungsprojekt, das immer noch mittlerweile auch hier an der LMU mitbetreut wird von Frau Professor Otto, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm. Das heißt also, wir haben über Agatha Christie dann sogar wiederum eine Verbindung nach München.
Ja, und Tipp für die Shownotes, es gibt einen wunderbaren Film über Agatha Christie als Archäologin und der spielt zu einem Großteil hier auch an der
LMU, Uni. Genau. Das ist eine kleine Dokumentation vom ZDF, verlinken wir auch, ist sehr nett, die kann man auch in der Mediathek nachschauen.
Mit Frau Otto.
Ja, die dann da nämlich auch zu Wort kommt. Ja. Das heißt, Agatha Christie hat also Grabungserfahrung gesammelt, sie war jetzt mit einem Archäologen verheiratet, sie war im Nahen Osten unterwegs. Und ist dann natürlich mit ihm auch wieder zurückgekehrt nach Ägypten. Damit haben wir jetzt wieder unsere Verbindung, die wir herstellen wollen. Wobei sie in Ägypten mit ihm meines Wissens nicht gegraben hat.
Nur auf Reise. Er war ja Archäologe für Vorderasiaten, für Vorderasien. Aber bevor wir nach Ägypten gehen, doch vielleicht noch ein bisschen mehr zur Anerkennung von ihr. Also sie hat fotografiert, sie hat gezeichnet.
Also sie hat sich also wirklich in die Grabung, will ich sagen, eingemischt, sondern sie hat sich engagiert. Genau, sie hat mitgearbeitet.
Restauriert, sie hat auch Kurse belegt, um also sich wirklich fortzubilden. Und das ist ziemlich hart gewesen. Mhm. Also das auch heute noch ist frage ich mich immer, warum alle Leute auf eine Grabung wollen.
Das hat schon was, so ist es nicht.
Romantik.
Romantik, keine Spur.
Es ist anstrengend.
Ja, und man muss früh aufstehen, es ist dreckig.
Aber man ist halt doch direkt am Geschehen dran. Es ist wahnsinnig spannend auf so einer Grabung. Ich verstehe Ihre Begeisterung da schon.
Und einmal hat Ihr Mann als Kompliment an Sie gesagt, du bist wahrscheinlich die Frau in Europa, die am besten über vorderasiatische Keramik des 6. und 5. Jahrtausends vor Christus Bescheid weiß. Auch ein Kompliment.
Ja, also da ein Kompliment, das man nur von einem Archäologen bekommen kann. Ne?
Ja, und vor allem auch vielleicht vor dem viktorianischen englischen Weltbild, das man da früher hat, oder auch das Frauenbild. Mhm. Die Frau soll heiraten, ne? Das ist auch am Anfang von Agatha Christies Leben, beschreibt sie auch in ihrer Biografie. Glückliche Ehefrauen heiraten und passen sich dann dem Leben ihres Mannes an und das ist ihre Hauptaufgabe.
Naja, es hat sie ja in gewisser Art und Weise auch getan, er halt Archäologe. Ne?
Zum Glück war es ein spannender Mann. Ja. Ne? Also,
Und sie hat dann auch nicht nur praktisch mitgearbeitet, sie hat übrigens immer die Kosten für sich selbst gezahlt, hat Ausflüge für Mitarbeiter gezahlt und war im Hintergrund Sponsor der Grabung. Mhm. Wobei es nicht so ganz klar wird, ob das ihr Mann von Anfang an wirklich gewusst hat, weil es ein anonymer Sponsor gewesen ist.
Das ist sicher eine ganz gute Idee, ja.
Ja, ja, eben. Ja, und das hat natürlich Folgen gehabt, denn sie hat damit ganz entscheidend die Karriere ihres Mannes
vorangetrieben,
denn dadurch, dass er, als er bei den Woolies rausgeflogen ist, hat er sich relativ rasch selbstständig gemacht. Also er hat zuerst nochmal auf einer anderen Grabung gearbeitet, aber sich dann rasch selbstständig gemacht. Und die Grabungen sind damals finanziert worden von Vereinen, die extra zu diesem Zwecke gegründet worden waren, um archäologische Ausgrabungen zu finanzieren. Natürlich auch von Universitäten und so weiter. Und wenn da aber im Hintergrund jetzt ein Sponsor da ist, kann man natürlich ganz anders in die Sache einsteigen.
Wesentlich entspannter.
Und deswegen, man kann mit mehr Leuten arbeiten, man hat mehr Arbeitsergebnisse. Mellowin war ein brillanter Archäologe, aber dadurch, dass er halt dieses Geld noch hatte, ging das alles viel, viel schneller. Also er hat dann auch rasch wirklich wichtige Publikationen vorgelegt und so. In späteren Jahren hat er die Unterstützung gar nicht mehr gebraucht, weil er dann selber genug gefördert worden ist. Aber am Anfang, also dass das Ganze angestoßen wurde und in die richtige Richtung kam, da hat sie schon kräftig mitgewirkt.
Eigentlich nur Wunschbedingungen, oder? Für jede archäologische Grabung.
Ja, natürlich, wenn man eine reiche Ehefrau hat, die einem die Grabung finanziert. Super.
Fantastisch, ja.
Ja, sie hat das, glaube ich, so gemacht, dass sie die Tantiemen für einzelne ihrer Werke dann komplett der Grabung geschenkt hat. Also das heißt, das war dann nicht nur einmalig,
In Mesopotamia finanziert dann die Grabung in Mesopotamien. Ja.
Man muss es alles nutzen, wie es kommt.
Genau. Ja, genau. Ja.
Aber dadurch hat sie ja dann auch entsprechende Kontakte zu den
in der Fachwelt
Fachkollegen, auch den Ägyptologen, nicht wahr? Das ist auch sehr praktisch dann für eben das Buch.
Das Buch, dem wir uns nämlich jetzt nähern, wir schweben jetzt die ganze Zeit schon irgendwie um Agatha Christie herum. Das Buch, um das es hier geht, ist übrigens eines der wenigen, die noch nie verfilmt worden sind. Hollywood, wenn zufällig jemand zuhört, ne? Es wäre mit Sicherheit ganz grandios. Die Idee für dieses Buch stammt gar nicht direkt von ihr, sondern sie ist von einem Ägyptologen darauf angesprochen worden, und zwar von Stephen Glanville. Und Stephen Glanville hat ihr ganz besondere Funde zugänglich gemacht. Das heißt also, der Plot dieses Buches, wie man so sagen will, die Grundprämisse, basiert auf altägyptischen Textzeugnissen.
Ja, und das sind die sogenannten Hekkernacht-Papyri. Und die sind 1921/22 von einer amerikanischen Expedition vom Metropolitan Museum in Theben West gefunden worden.
Sind heute auch noch in New York im Metropolitan Museum. Man kann sie sich über die sehr exzellente Online-Sammlung anschauen. Werden auch verlinkt.
Wir hatten auch damals das ein Stück hier in München.
Nein,
ja, doch.
Ach, Stimmen von Nils.
Oh. Bei unserer Ausstellung über altägyptische Literatur. Das ist ein Konvolut aus vier Briefen, drei Abrechnungen und Fragmenten und ist eigentlich knochentrocken. Also wenn man das liest, also wenn man jetzt von Agatha Christie herkommt und liest dann die Hekkernachte-Paper, dann denkt man, ja Mensch, dann weiß man erst, was sie da draus gemacht hat. Sie stammen aus dem Mittleren Reich, aus dem frühen Mittleren Reich, so um 1950 vor Christus. Und sie sind gefunden worden in Der el-Bahri, also Terrassentempel der Hatschepsut. Und da gibt es, wenn man auf den Terrassentempel zuläuft, gibt es rechter Hand eine ganze Reihe von Gräbern des Mittleren Reiches. Und eines davon, TT315, ist dieses Grab, wo diese Papyri gefunden worden sind. Worum geht's in den Papyri? Also es sind wirtschaftliche Angelegenheiten, die da besprochen werden, Pacht, Getreidelieferungen, Handel. Es gibt peinlichst genaue Auflistungen, welches Familienmitglied wem was zusteht und so weiter. Was hat sie übernommen? Also sie hat übernommen die Familie mit Namen zunächst mal, also nicht die Namen, aber sie hat diese ganzen
die Familienstruktur.
Familienstruktur hat sie, genau, hat sie übernommen. Dann gibt es einen Brief, da gibt es eine Klage über die schlechte Behandlung einer neuen jungen Ehefrau. Ein Thema für Agatha Christie vielleicht. Und es gibt einen Hinweis auf den Rauswurf einer Bediensteten, eines Dienstmädchens, eines Hausmädchens. Also es gibt schon Dinge, die da tatsächlich passieren. Aber was hat sie da draus gemacht?
Ja, also es ist durchaus spannend. Hecker Nacht war ja wohl nicht vor Ort. Also der Schreiber
reist,
er war im Lande unterwegs und hat an seinen Verwalter Mary Sue geschrieben, um sich zu erkundigen, wie es denn daheim geht und was seine Ländereien machen. Und daraus entspinnt sich nun der Krimi-Plot, den Agatha Christie eben auch in Theben angesiedelt hat, in dieser Zeit des Mittleren Reiches um 2000 vor Christus. Sie hat Hecker Nacht umbenannt in Imhotep. Ja, Imhotep, ne, wir kennen ihn
überall.
Schon. Imhotep ist überall. Wir haben schon mehrfach über ihn gesprochen, sei es aus der Mumie, sei es den realen Imhotep, der sich ja auch bei uns hier im Museum befindet. Imhotep ist also der Hauseigentümer, der Gutseigentümer. Er ist ein sogenannter Ka-Priester, also jemand, der sich hier im Buch um ein Grab einer wichtigen Person kümmert, hat Landbesitz und hat eine Familie. Er hat einige Söhne. Das ist zum einen der ältere oder der älteste Jahmose, da ist der mittlere Sobek, da ist der jüngere Ipi. Drei Söhne und eine Tochter namens Reni Seneb.
Die so ein bisschen die Hauptperson.
Das ist die Hauptperson, genau, die auch diesen ganzen Krimi-Plot mitmacht. Reni Seneb ist frisch verwitwet und ist also mit ihrer Tochter an den Hof ihres Vaters zurückgekehrt.
Naja, und sieben Mitglieder der Familie bzw. des Haushaltes überstehen die nächsten sechs Monate nicht.
Genau, es ist der Krimi mit der höchsten Opferanzahl, den sie hier geschrieben hat. Also es gibt nie so eine hohe Todesrate wie in diesem Krimi. Es gibt dazu noch Esa, das ist die Mutter von Imhotep, die alte Großmutter. Es gibt einen Verwalter, also einen Schreiber namens Hori und noch ein paar weitere zusätzliche Personen.
Die Hausbedienstete Henut,
die eine verarmte Verwandte ist und so ein ziemlich intrigantes Spiel führt. Die ist nicht ganz so einfach zu nehmen.
Und auch die Ehefrauen der zwei älteren Söhne. Ne?
Und die Ehefrauen, Satipi, das ist die Ehefrau von Jahmose, und Kait, das ist die Ehefrau von Sobek. Ipi, der Jüngste, ist so der verwöhnte
Nesthäkchen. Ne?
Nesthäkchen.
Und Nofret, die neue Ehefrau.
Dann ist dort Nofret. Imhotep ist nämlich auch verwitwet. Zwei seiner Frauen sind bereits gestorben. Und von seiner Fahrt nach Memphis bringt er also nach Hause jetzt eine junge Konkubine mit Nofret.
Schön und jung.
Schön und jung und ebenso intrigant und lässt sie dann mit der Familie dort alleine, um sich wieder seinen Geschäften zu widmen. Und man kann schon ahnen,
das geht nicht gut.
Das geht überhaupt nicht gut.
Vielleicht noch etwas zur Geschichte dieses Romanes. Wir hatten gehört, 2122 werden diese Papyri gefunden. Und 20 Jahre später,
Oktober 1944,
erscheint der Roman, übrigens in Amerika zuerst, kurz bevor er in England erscheint. Und es soll dann aber noch mal 20 Jahre dauern, nämlich bis 1962, bis die wissenschaftliche Veröffentlichung, Publikation dieser Papyri kommt.
Das heißt, sie hat also den Vorzugriff sozusagen dazu gehabt.
Was zu einem mittelprächtigen Skandal in der Ägyptologie geführt hat. Es gibt eine Besprechung, eine Rezension von Jean Capard in der Chronique d'Égypte 1946, wo er also tatsächlich in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift über diesen neuen Roman berichtet. Aber dann doch auch sehr kritisch anmerkt. Also er hat nichts gegen den Roman als solches, aber er stellt doch fest, dass es einigermaßen erstaunlich sei, dass dieser Roman herauskommt und dass zu diesem Zeitpunkt die Texte noch nicht wissenschaftlich veröffentlicht sind. Also was nicht so ganz klar ist, ist, sie waren zu einer früheren Veröffentlichung vorgesehen. Mhm. Ein anderer Ägyptologe namens Gunn hätte das tun sollen. Ich habe ehrlich gesagt nicht rausgekriegt, warum das nicht...
Lust, Finanzierung, man weiß es immer nicht. Andere Projekte, die querschossen.
Ja, oder vielleicht hat er auch einen Spaß dran. Also es ist ja so, oder... es war so, damals natürlich auch schon so, wenn ein Kollege eine Publikationsgenehmigung oder einen Auftrag hat, je nachdem, dann sind diese Dinge eigentlich für ihn reserviert. Egal, ob es sich jetzt um Papyri handelt, ob es sich um andere Denkmäler, Statuen oder Reliefs handelt. Also wenn da mal einer sein Interesse bekundet hat und dem Museum, dem Sammler gegenüber geäußert hat, ich mache das, ich möchte das gerne mal, dann sind die eigentlich sozusagen
reserviert.
Tabu, sind reserviert. Es gab mal so ein paar Andeutungen von Kollegen aus dem Metropolitan Museum. Man war dort natürlich auch nicht ganz glücklich, dass die Publikation dieser Dinge, die man als das herausragende Grabungsergebnis dieser Grabungssaison angekündigt hat.
Ja, sie sind ja auch grandios, also sie sind einzigartig.
Dass man darüber offensichtlich verärgert gewesen ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Übermittlung der vorläufigen Übersetzung, also bei aller Begeisterung, so weit hatte sich Agatha Christie nun doch nicht eingearbeitet, dass sie die Originaltexte hätte lesen können, aber dass man ihr die vorläufigen, dass man gar nicht so unglücklich war, dass sie oder das vielleicht sogar lanciert hat und sich vielleicht erhofft hat, wenn jetzt der Kriminalroman rauskommt, dann wird sich doch bitte der eigentliche Bearbeiter jetzt mal auf den Hintern setzen, um das mal etwas drastisch zu formulieren und wird mal rüberkommen mit seinen wissenschaftlichen Ergebnissen.
Oh ja, hat ja auch nur 20 Jahre dann gedauert. Ne?
Ja, aber es war jemand ganz anders. Es war jemand ganz
anders. Es wäre halt auch wirklich die Frage, ob diese Papyri wirklich diese Aufmerksamkeit bekommen hätten, wenn dieser Roman nicht erschienen wäre. Weil ohne den Roman wären es ja eigentlich Dokumente, wie man sie aus der Ägyptologie
es ist eigentlich wenig bekannt in der Ägyptologie. Mhm. Also wir sind hier schon Spezialisten für diese Thematik. Also es ist wenig bekannt. Es hat auch hinterher zum Beispiel von Parkinson oder so immer mal wieder Hinweise drauf gegeben. Auch John Romer hat darauf verwiesen und so. Aber es...
Und die Hekernachtbriefe sind als Zeugnis der altägyptischen Geschichte auch schon ziemlich einzigartig. Also dass man diese wirklichen Privatbriefe, die es ja nun so schon sind, also sie sind auch von wissenschaftlicher durchaus einzigartiger Bedeutung. Glanville nun hat also Agatha Christie diese Papyri zugänglich gemacht. Er hat zu ihr gesagt, jetzt schreib doch mal was sich im alten Ägypten irgendwie abspielt. Sie hat es dann in der Tat getan, hat ihm das Ganze wohl auch zum Lesen gegeben und er hat ihr ein anderes Ende vorgeschlagen.
Und wir wissen nicht, wie sie es eigentlich enden lassen wollte.
Also sie hat dann sein Ende geschrieben, war damit aber wohl nicht ganz glücklich. Ich muss sagen, ich finde es großartig. Ich bin nicht drauf gekommen.
Wir sind gespannt. Ich habe es bis heute...
Wir spoilern noch nicht.
Genau, ich habe es auch noch nicht ganz durch. Ja, ich bin schon gespannt.
Ich habe es in der Tat wirklich innerhalb von auf dem Weg nach Berlin und zurück in 2 Tagen durchgelesen. Es ist unglaublich spannend. Es ist sehr, sehr verwickelt. Es kommen viele Leute zu Tode. Und es hat eine ganz, ganz tolle, wirklich altägyptische Stimmung. Das heißt, sie hat sich also in dieses Leben, in diese Familienstrukturen, in diese ganze Atmosphäre sehr gut eingearbeitet.
Wobei man dazu sagen muss, es war nicht ihre erste Arbeit sozusagen über das alte Ägypten. Sie hat vorher ein Bühnenstück geschrieben.
Das übrigens noch unbekannter.
Noch unbekannter, nächstes Thema. Ich habe das zu Hause. Es ist ja
Nie wirklich aufgeführt worden.
Und zwar Echnaton. Also sie hat ein Bühnenstück über Echnaton geschrieben. Eine Krimi-Autorin und Bühnenstücke. Wir erinnern daran, dass sie nicht nur die Schriftstellerin mit der höchsten Auflage ist, sondern auch Autorin eines Schauspieles, das am längsten bis zu Corona ununterbrochen gelaufen ist.
Die Mausefalle,
The Mousetrap. Genau. Und das heißt also, sie war in der Thematik Altägypten schon drin und sie hat viel, also es gibt ja sie ist da viel zu bescheiden in ihren Biografien. Mhm. Es gibt offensichtlich eine ganze Reihe von Briefen, diese, wo sie eben auch mit anderen Ägyptologen, zum Beispiel Edwards, das ist dann später lange Jahre, den habe ich sogar noch gekannt, lange Jahre der Chef der ägyptischen Abteilung des British Museum gewesen, dessen Nachfolger übrigens dann die Hekanachte Papers übersetzt hat. Vielleicht kam dann die, hängt ja alles immer mit allem zusammen. Also sie hat da viel gelesen, aber nicht nur gelesen, sondern sie hat eben mit den Ägyptologen, mit den Fachleuten darüber korrespondiert und hat sich mit denen viel unterhalten. Und ich möchte sie eigentlich sogar in ihrer Art zu arbeiten mit einem der ganz großen Namen der deutschen Literatur in Verbindung bringen, nämlich mit Thomas Mann.
Der ja auch sehr genau sich immer eingearbeitet hat für seinen Josefs-Roman, der ja eigentlich aus mehreren Büchern besteht.
Und wir haben ja mal eine Ausstellung gemacht und da haben wir natürlich vor allen Dingen auch seine Arbeitsweise analysiert. Also was das rein Ägyptologische betrifft, natürlich ist eine Krimi-Autorin, hat nicht die literarische Qualität eines Thomas Mann. Aber was die Arbeit mit den Originalen betrifft, ist sie ihm um Längen überlegen. Denn in ihrem Roman, Geschichte ist ja nicht ein großer Roman, aber wie Sie gerade schon völlig richtig gesagt haben, da entsteht eine Atmosphäre. Und soweit man das als Ägyptologe beurteilen kann, da sind keine Anachronismen drinne.
Doch.
Naja. Aber ich sag mal, was die Atmosphäre betrifft, das ist sehr, sehr stringent. Und das meine ich mit keine Anachronismen. Also, und das ist bei Thomas Mann was völlig anderes. Also wenn er dann schreibt, dass Echnaton aussah wie ein Jüngling von englischem Geblüt, wenn er mit seiner Mutter mit Tee, mit Mamachen redet und so weiter, dann ist das so sozusagen 19. Jahrhundert. Aber es ist nicht unbedingt Altägypten.
Ja, es ist ganz spannend. An manchen Stellen habe ich mir gedacht, es könnte so auch auf einem englischen Gut oder so etwas spielen. Also man hat manchmal wirklich noch so diese Anklänge. Es kommt ein Priester hier drin vor auch und der wird immer als ehrwürdiger Vater angesprochen. Und man auch gedacht hat, ja, das hat auch wieder so diese britischen Anklänge. Und das eine, wo ich wirklich drüber gestolpert bin, ich habe ganz viele Marker hier drin, nach diesen ganzen Todesfällen, die ja auch alle bestattet werden müssen, beschwert sich Imhotep also darüber, dass die Mumifizierer also ihre Kosten um 10% erhöht haben. Dieser Ausdruck, allein dieser Erhöhung um 10%, da dachte ich so, nein. Das ist nicht altägyptisch.
Aber das würde ich jetzt wirklich als vernachlässigbar machen.
Ja, klar,
machen.
Natürlich. Also mein, im Ganzen und Großen, man muss ja ein bisschen was zu kritisieren finden, oder?
Was man, ja, weil es ist schwer in dem Roman,
ja,
ne?
Ja,
weil
eben
auch
drum,
besonders die, also er hat ja auch noch andere Textquellen, altägyptische Quellen da rein eingewoben, die zeitlich sehr gut passen und sie hat das auch sehr, sehr feinfühlig damit eingewoben. Da muss man da auch zweimal drüber lesen, bis man denkt, hey, das kenne ich aus dem Studium.
Ja, also sie hat wirklich Zitate den Leuten in den Mund hineingelegt. Ganz viele davon stammen aus dem Tahoteb, der also auch als Titelgebender ja hier dabei war. Tahoteb, die Lehre des Tahoteb, ist eine von diesen ganz, ganz wichtigen Lehren. Vollständig überliefert ist sie uns vom Papyrus Pris, der auch aus dem Mittleren Reich aus dieser Zeit um 2000 vor Christus stammt. Und in eine Rahmenhandlung eingebettet sind dort in diesem Tahoteb 37 Maxime, die das Verhalten bei Hof beziehungsweise wie man sich so als hochstehender Beamter verhalten soll, einem wiedergeben. Und da wird in diesem Buch ganz, ganz oft drauf Bezug genommen. Das ist wirklich hochspannend, wenn man den Originaltext kennt, das dann hier auch wiederzufinden. Sie haben bestimmt wieder noch Originalzitate dabei, nicht wahr?
Klar, vielleicht eins, das noch bekannter ist als diese 18. Maxime. Schöne Worte wissen auch Sklavinnen beim Mühlstein zu machen. Und das Originalzitat heißt, die schöne Rede ist verborgener als der Malachitstein. Und doch findet man sie bei den Dienerinnen an den Mühlsteinen. Es wird aus den Liebesliedern zitiert. Das Harfnerlied kommt vor. Und dann, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, der ganze Roman in seiner Einteilung geht auf die altägyptische Datierung zurück.
Das ist genau, ganz, das ist ganz toll. Also es ist in einzelne Kapitel aufgeteilt. Und diese Kapitel sind jeweils immer mit Daten überschrieben. Das heißt also, wir fangen hier an, ich habe es auch auf Englisch gelesen, Part 1, Inundation, also Überschwemmung. Und dann haben wir das erste Kapitel, der zweite Monat der Überschwemmungszeit, 20. Tag. Und das ist genau so, wie also auch diese altägyptischen Datierungen funktionieren.
Also das insgesamt beginnt das Ganze, ich habe es mal rausgeschrieben, im zweiten Monat der Überschwemmung, Tag 20, und endet im zweiten Monat des Sommers, Tag 17.
Also es ist über eine ganze Zeit, die sich das Ganze erstreckt.
Knapp 8 Monate, ja.
Sehr, sehr spannend. Also auch da nimmt sie mit Bezug. Sie nimmt auch noch auf einen anderen Textkorpus ganz großen Bezug, und zwar die Briefe an Verstorbene.
Oh ja, das ist auch
da
sehr spannend.
Da ist nämlich jetzt eben der deutsche Titel Rächende Geister. Ja. Man vermutet also, dass, wir können hier soweit zumindest spoilern, die erste Tote ist natürlich Nofret, die junge Ehefrau, die Unzwist im Haushalt bewirkt. Die wird dann tot aufgefunden. Und man vermutet nun, dass sie weitere Tode verursacht. Und man will sich also mit Hilfe des Priesters an die erste verstorbene Ehefrau von Imhotep Ashayet wenden.
Dass ein die, guter Name aus dem Mittleren Reich.
Ein ganz hervorragender Name. Dass die wiederum aus dem Jenseits nun sich darum kümmert, dass Nofret da keinen Unfug treibt. Und diese Briefe an Verstorbene, die hat man in der Tat, das ist ein Korpus von 16 Briefen, die sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum erstrecken, die aber meistens aus der Zeit vom Ende des Alten Reiches bis zur Mitte des Mittleren Reiches, also genau wo wir hier auch sind, belegt sind. Und in diesen Briefen an Verstorbene widmet man sich also an die Geister der Verstorbenen, dass die einem helfen sollen. Und genau das Ganze ist hier auch nochmal aufgegriffen, auch im Wortlaut wirklich so, wie diese Formulierung der Briefe sind.
Das ist total spannend und war auch wirklich gut recherchiert.
Ja. Naja, und diese Atmosphäre, die dadurch entsteht, weswegen der deutsche Titel natürlich dann auch seine Berechtigung hat, die finde ich so toll. Weil in die wird man als Leser wirklich, wirklich reingesogen und denkt dann zum Schluss, ja, ist da jetzt doch irgendwas dran?
Die aus dem Jenseits dann irgendwie
und
den ganzen Haushalt dahin rafft.
Wir haben ja nicht nur, also da, diese Papyri, es gibt ja auch Schalen. Und das beschreibt sie auch. Berlin hat so eine Schale auch. Und wir haben zum Beispiel hier im Museum einen Papyrus, der gehört zu den sogenannten Zauberpapyri, die mal aufgewickelt worden sind, wo man sich an einen Wandelgeist wendet. Also es geht jetzt nicht nur wie hier gleich um Mord und Totschlag, sondern zum Beispiel auch um Krankheiten. Also wenn jemand krank ist und man kann keine Erklärung dafür und die Ärzte versagen. Und da ist es wieder ganz interessant, dass im alten Ägypten Ärzte auch immer im positiven Sinne Magier, Zauberer gewesen
Priester,
sind.
Ärzte, Magier, das gehört da alles ganz, ganz eng zusammen. Ja.
Und diese Zombies, so würden wir das
Wiedergänger,
also die hat man schon gefürchtet. Und es ist die Nacht, die einen da besonders, die dann besonders gefährlich ist. Und der Schlaf, wo man dann von denen vielleicht irgendwie beschädigt, verletzt,
angegriffen werden kann.
Und es ist eben die Vorstellung, dass da jetzt nicht, dass das böse Mächte unbedingt sind, sondern dass man vielleicht irgendetwas eher Unbewusstes getan hat, um die
zu verärgern
und dass man sich deswegen auch Opfer darbringen muss und ähnliches. Und dieser ganze Plot, der wird schon verdammt gut.
Ja, gerade was diese ganzen Jenseitsvorstellungen auch anbetrifft, da wird sehr genau darauf Bezug genommen. Reni Senep, die verwitwete Tochter, die nun auch diesem ganzen Krimi und Mord auf die Spur gehen will, die zweifelt auch und fragt sich auch, ja, und wie ist das denn jetzt eigentlich? Wir wissen ja eigentlich, oder wir haben Texte, Sargtexte überliefert, die uns sagen, wie das im Jenseits ist und mit Osiris, aber ist das wirklich so? Esa, die Großmutter, die dann irgendwie auch schon ihr Begräbnis vorbereitet und sagt, ich will aber dies und das und alles und ich will, dass es mir gut geht und ich will die besonders teuren Kanopen dann nachher haben. Also auch gerade dieses Ganze rundherum, das ist schon richtig großartig herausgearbeitet.
Aber dann hat sie auch aus wirklich, und das zeigt ja, dass sie ein sehr, sehr intensives Quellen, also wobei ich jetzt meine auch Bilderstudium gemacht habe, denn sie hat aus einer Szene, die gar nicht mal so häufig ist, hat sie also ein Ritual beschrieben nach der Bestattung. Die letzten Zeremonien waren beendet, die Beschwörungen gesprochen. Montu, ein Priester des Hathor-Tempels, ergriff den Besen und fegte sorgfältig die Kammer aus, indes er einen Zauberspruch murmelte, um die Fußspuren aller bösen Geister zu entfernen, ehe die Tür für immer geschlossen wurde. Mhm. Und wir haben eben diese Darstellungen, wie im Tempel oder im Grab nach einem Ritual alles weggefegt wird. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass diese ganzen Materialien, die man dazu brauchte, auch zu einer solchen Bestattung, so in kleinen Höhlen und Verstecken in der Nähe des Grabes dann auch beigesetzt wurden. Also die hat man nicht wieder zurückgenommen in den Alltag. Die waren sozusagen kontaminiert, könnte man fast annehmen. Und die hat man fast wie bestattet, nicht?
Also, genau, das ist ganz spannend eben, dass eben halt diese Ritualgegenstände, die ja dann auch verwendet werden, sei es jetzt für die Mumifizierung oder auch für den Ablauf der Bestattungsrituale, dass die mitbestattet werden oder vielleicht auch zerstört werden, weil sie eben rituell aufgeladen werden sind und man soll dann die nicht mehr im profanen Alltag brauchen. Und dann ist eben auch das Reinigen der Kammer und das Verwischen auch der eigenen Fußspuren. Ne? Ja, man beseitigt auch die eigenen Spuren hinterlässt die Grabkammer rein und versiegelt. Ganz wichtig. Und
das ist ja eigentlich nur so ein kleines Bild, aber da sieht man wirklich, wie sorgfältig sie da aus ihre Wahl getroffen hat. Und
es gibt in diesem Grabzusammenhang eben auch noch dieses Ritual des Zerbrechens der roten Töpfe.
Was sie ja auch schildert. Ne? Ja. Sie hatten es schon erwähnt, Frau Schorske, eben diese Schale, die da zerbrochen wird. Und das ist auch im Zusammenhang der Verwischen der Fußspuren zwei Rituale, die im Kontext des Verschließens des Grabes dann durchgeführt werden. Und auch eine ganz spannende Sache, weil ja diese Schalen auch oft mit Feindvernichtung und Ächtung einhergehen. Da hat ja auch Berlin wieder, Kurt Sethe hat ein Konvolut von über 300 Scherben 1926, glaube ich, zur Publikation gebracht und auf diesen rot polierten oder mit einem roten Überzug versehenen Keramikgefäße wurde eine Inschrift draufgebracht, eine Ächtungsformel, in der alle Fremdländer, aber auch alle Ägypter, alle schlechten Gedanken, alle schlechten Taten geächtet werden, dass niemand rebellieren soll und wenn sie das denn täten, dann, dass sie auch dem Tod geweiht sein sollen. Das wird da draufgeschrieben und diese Schalen werden dann zerbrochen.
Ja, und es sind Gefäße aus Dunkel. Rotbrauner Keramik gewesen, aber auch wieder die Farbsymbolik. Rot ist das Feindliche, das Böse.
Wird ja oft mit Seet assoziiert, mit Seet, aber man muss auch dazu sagen, dass der Ton in Ägypten grundsätzlich rot ist.
Naja, aber diese roten Gefäße, es gibt schon diese sehr, ganz, sehr ganz kräftigen roten Gefäße.
Ja, schon.
Also Bezug wiederum noch zu Berlin. Es gibt das schöne, berühmte Berliner Trauerrelief und da ist es ja auch mit diesem Zerbrechen der Töpfe angedeutet.
Genau, also das sieht man da sehr deutlich sogar. Es ist da ein Trauerzug dargestellt. Mit Lauben, die an dem Trauerzugweg quasi aufgestellt sind. Und da sieht man große Krüge in Gefäßständern und manche davon liegen auch zerbrochen am Boden und daneben dann die Ägypter in so diesem typischen Trauergestus.
Dieser Trauergestus, der ist hier auch nochmal ganz stark angesprochen worden. Es gibt da ja unterschiedliche Darstellungen, auch in den Gräbern. Es gibt unterschiedliche Arten von Trauer im alten Ägypten. Ja. Einmal diese vornehme, zurückhaltende und dann wirklich die der Klagefrauen, die sich die Arme auf den Kopf werfen. Und das schildert sie hier auch mit dem Tod von den Haushaltsangehörigen, ohne zu spoilern, wo dann die Frauen eben auch laut klagend im Haus sitzen. Und das ist sehr, sehr, sehr drastisch.
Also die einfachen Menschen dürfen laut
Klagen und weinen, genau.
In dieser Zeit übrigens sind es nicht nur, weil Sie gerade diese Trauerreliefs erwähnt haben, sind es nicht nur die Frauen, sondern es sind auch Männer. Wir haben nämlich in München ein kleines Fragment davon. Und die werfen also auch richtig die Arme über den Kopf. Und das Zeigen von Emotionen ist etwas sehr Ungewöhnliches. Mhm. Also das ist etwas, was für die Oberschicht steht vornehm da, stützt das Kinn in die Hand.
Tupft sich vielleicht mal an den Augen.
Ja, also gerade. Also es ist ja alles da ganz wunderbar zu finden. Und die anderen, die dürfen dann wirklich, wirklich richtig trauern. Und in manchen Gräbern, auch dann in der Ramessidenzeit, hat man dann bei den Klagefrauen sogar die Tränen mit eingezeichnet, wenn es sich um gemalte Szenen handelt.
Also diese Bilder hat Agatha Christie sehr, sehr genau beschrieben. Und auch am Anfang der Geschichte, wo also Imhotep von Memphis zurückkehrt mit seiner jungen Ehefrau, da sitzen sie zusammen auf dem Schiff. Das sind genau, ganz genau geschildert, die Abydos-Fahrt. Also auch das aufgespannte Segel und sie sitzen dort auf dem Schiff und er hält eine Lotusblüte vor sich. Man sieht, wenn man dieses Bild kennt, es ganz, ganz genau vor sich.
Und die Genauigkeit geht sogar so weit, dass sie einzelne Objekte beschreibt, die man also wirklich identifizieren kann, ein Holzspielzeug.
Ja, das Holzspielzeug.
Das ist sehr niedlich.
Ja. Ja. Wo das Maul auf und zu klappt. Und dass die Hauptperson Renny Zeneb, mit dem sie gespielt hat, als
genau,
sie selber
dass ihre
ein
Tochter
kind
dann
war.
Wieder hat.
Ja.
Auch das in Berlin gibt es auch das.
Es das ist das Krokodil.
Genau,
in Berlin
da gibt es das Krokodil.
Und die es Katze gibt die, ist aus dem Metropolitan.
Genau, diese Katze ist super. Die hat wirklich so ein bewegliches Maul. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Maus, die irgendwie so einen beweglichen Schwanz hat.
Also und ganz dann, also sie ist auch erstaunlich aktuell. Mhm. Es geht dann um einen verschwundenen, gestohlenen, wieder auftauchenden Schmuck, eine Halskette. Und die Halskette ist auch kurz zuvor von eben jenem Winlock, der die Hacker Nacht Papers gefunden hat. Also das ist auch ein Fundstück von einer der Metropolitan Expeditions. Also da ist sie immer ganz, ganz aktuell. Ich glaube, die hat tatsächlich die jeweils aktuellen Vorberichte der Grabungen gelesen. Und
das ist eine Kette, wo unter anderem auch kleine vergoldete Löwen dran sind. Und so einen kleinen Löwen haben wir auch bei uns hier im Museum. Das heißt also gerne mal vorbeikommen und sich diesen Löwen angucken. Der ist bei uns im Raum Kunsthandwerk und ist wirklich herzallerliebst aus Stein mit Gold verkleidet.
Obsidian mit einem ganz hauchdünnen Goldfolie überzogen.
Also es ist schon ganz spannend, was sie da wirklich an Recherche alles mit reingesteckt hat. Sie hat sich auch mit der altägyptischen Religion sehr genau beschäftigt. Es wird immer mal wieder auch verschiedene Gottheiten angesprochen. Es geht im Gespräch hier beispielsweise zwischen Renny Zeneb und Horri darum, wer denn jetzt aus der Familie welchen Gott bevorzugt. Und da werden so viele Götter hier genannt und Renny Zeneb sagt, ja, wir haben so viele, viele Götter, dass ich noch nicht mal sie alle benennen kann. Die Vielzahl des altägyptischen Pantheons. Und sie sagt also, dass Sobek, der mittlere Sohn, sich also für Sachmet stark gemacht hat, seine Frau Kait hingegen zu einer Göttin namens Meskant, wie es hier im Englischen heißt, gebetet hat. Eine ganz obskure Göttin, musste ich auch erstmal nachgucken. Das ist die Göttin Mesechenet, eine Geburtsgöttin.
Also, die taucht immer mit auf bei der heiligen Hochzeit.
Ja, aber da zeigt sich mal, wie genau sie da das wirklich irgendwie gemacht hat. Dann haben wir hier noch Thoth natürlich als der Schreibergott. Sie nennt Horus, den Falkenköpfigen. Sie nennt auch Meretseger. Das ist
auch sehr spannend.
Sehr spannend. Das ist so eine Lokalgottheit in Theben, gerade auch in diesem Talkessel von Deir el-Bahari, also auch ganz lokal wieder verortet.
Auch von den Arbeitern in der Arbeiterstadt Deir el-Medina, da ist sie auch ganz oft vertreten.
Ja, da gibt es so kleine Heiligtümer.
Kleine Heiligtümer, wenn man da die Gurn hochgeht auch, ne? Also so eine Schlangengöttin oder eine weibliche Gottheit mit Schlangenkopf.
Und weil wir uns gerade in Theben West aufhalten, also da schildert sie ja tatsächlich einiges. Die Gegend, die Topografie von Theben West spielt ja auch durchaus eine Rolle. Da gibt es ja so einen Weg, der hochführt und wo dann auch Mord passiert oder vielleicht sogar mehrere. Und das ist ganz interessant. Es gibt solche Wege, die dann eben rüberführen ins Tal der Könige. Nicht nur einen, es gibt mehrere. Und einer von denen, so schreibt es jedenfalls John Romer, ist nach Agatha Christie benannt
worden.
Der Agatha Christie-Weg. Also man hat sich wahrscheinlich den rausgesucht, der dieser Erzählung hier am nächsten kommt.
Genau, der Klippe und so.
Und hat den dann ihr zu Ehren so
Also man kann wirklich auf Agatha Christie Spuren durch Ägypten reisen.
Ja, absolut. Ja, und sie beschreibt das ja auch ganz toll. Ne? Also gerade Renny Zeneb geht ja auch oft dann den Weg hoch zum Grab und sitzt dann auch da oben.
Schaut über den Nil.
Genau, ne? Den beschreibt das auch, wie der Nil als Band da durch die Landschaft sich zieht und auch das Fruchtland, das so abgetrennt ist. Also das ist schön. Ja.
Wissen Sie, wo Sie dieses Motiv, das Sie gerade beschrieben haben, in der klassischen Moderne wiederfinden?
Ja.
Klee, Haupt- und Nebenwege. Ist genau, er ist ja in Ägypten gewesen. ist genau diese Farben. Ja, man kann den Nil erkennen. Erahnen. Ja, und diese Feldstreifen dann dort unten abzeichnen.
Sehr schön, nochmal, um zu den Göttern zurückzukommen. Henet, diese Dienerin, die Intrigante, die macht sich nämlich stark für den Gott Amun. Und Henet, so sagt René Senneb, sagt, dass es dort also Prophezeiungen unter den Priestern gäbe, dass eines Tages Amun der größte aller Götter in Ägypten sein werde. Also auch da schon, genau, Trauschau wem. Also so ein wenig auch eine Vorausschau auf die Zeit des Neuen Reiches, wo Amun ja nun dann wirklich der Reichsgott wird. Also auch da blickt Agatha Christie also über diese Zeit sogar hinaus und legt das ihren Personen in den Mund.
Und sie blickt ja aber auch zurück. Ne? Mhm. Also sie sagt da, der Imhotep ist das, glaube ich, der sich mal wieder aufregt über seine Familie, die alle so undankbar sind und er sich da brüstet als derjenige, der ja doch Getreide geholt hätte für seine Familie, als es da eine Hungersnot in Ägypten gab.
Fällt uns da natürlich.
Ja, ich bin der Größte und ich habe mich um alles gedreht. Genau, ein Held ohne Gleichen.
Ohne Gleichen, ja.
Also ganz, ganz toll, wie sie das wirklich macht. Was mich jetzt aus der Schreibperspektive so ein bisschen gestört hat, das ist allerdings bei solchen frühen Romanen jetzt mal so, ist, dass die Personenperspektive manchmal doch sehr durchwechselt. Also wir haben eigentlich ja René Senneb, die wirklich hier die Hauptperson ist, aber es wechselt in diesen einzelnen Szenen doch mal auch so auf Nebenschauplätze, wo René Senneb eben nicht dabei ist und Headhopping könnte man das irgendwie fast wieder nennen. Man ist dann immer im Blick von anderen Personen auch mit drin. Das reißt mich inzwischen aus dem Schreiben, aus dem Lesen immer so ein bisschen raus, aber es funktioniert hier, weil man dann natürlich als lesende Person noch mehr verwirrt wird, als es eigentlich ist.
Ja, ich finde es eigentlich ganz abwechslungsreich, ne, dass man dann immer auch mal die Blickwinkel anderer Personen da kennenlernt. Und es fügt natürlich mehr Sichtblickweisen hinzu, die dann natürlich das Herausarbeiten des Täters ein bisschen schwierig machen. Ich bin da noch gespannt, wer es am Ende ist.
Ja, also wir dürfen hier nicht verraten. Ich kann nur so viel sagen, ich habe ganz viele im Verdacht gehabt.
Ich auch.
Aber ich habe nicht recht gehabt. Ich bin auf den eigentlichen Ursprung nicht gekommen.
Ja, wobei sie verarbeitet da etwas, auch ohne ganz zu spoilern, was es aber auch als Motiv in anderen ihrer Romane gibt.
Im Prinzip gleichen sich die Romane ja dann doch. Ja. Ne? Man hat halt diese Familienstrukturen und irgendjemand hat wieder irgendwie ein dunkles Geheimnis und Dreck am Stecken und so weiter und ist nicht der, der vorgibt
zu
sein.
Wobei
und so.
Diese Geschichte ja so etwas aus dem Rahmen fällt. Viele, nicht alle, aber viele ihrer Geschichten haben ja eine Hauptperson. Also der ist natürlich Hercule Poirot und dann Miss Marple und es gibt ja noch so einige, die nicht so häufig auftauchen. Aber hier haben wir ja keinen eigentlichen Detektiv sozusagen.
Nee, sondern es ist halt René Senneb, die irgendwie da reingezogen wird und aus eigenem Interesse dann irgendwie versucht, das Ganze herauszufinden. Noch ein paar letzte Worte. Fazit,
ja, spannendes Buch, liest sich ganz toll. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gewusst, dass sie einen historischen Roman geschrieben hat.
Eben.
Also absolute Leseempfehlung, auch für Agatha Christie-Fans vielleicht nochmal was anderes. Toll recherchiert, aus ägyptologischer Perspektive, wenig zu meckern.
Ja. Also wir sind alle ganz große Fans. Sie haben es mehrfach jetzt schon gelesen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen, Nora auch. Und es stand, ich muss es zugeben, es ist schon ganz vergilbt, es stand echt lange, lange Zeit bei mir im Regal. Ich bin immer nicht so richtig rangekommen. Jetzt frage ich mich, warum. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal lesen mit dem Wissen der Auflösung im Kopf, um dann noch mal
und
zu gucken.
Ich werde jetzt, was ich früher mal gemacht habe, noch mal die englische Version lesen. Denn man sagt im Allgemeinen, die englische Version sei besser. Da seien noch mehr Anspielungen auf historische, also auf unsere Originalzitate, auf unsere altägyptischen Originalzitate, die in der deutschen Übersetzung offensichtlich rausgefallen sind, weil Übersetzerin halt nicht wusste, dass es sich hier Sinn entstellt oder also sich nicht einfach wiedererkennen.
Also ich habe es auch im Original gelesen, das war wirklich ganz, ganz großartig, Nora, du
ich
auch.
Ich habe es auch auf Englisch hier, genau.
Also wir haben es hier auf Englisch vorliegen, in Deutsch habe ich es in der Tat dann eben noch nicht gelesen. Aus eben dem Grund habe ich mir das zu eigen gemacht, dass ich Bücher meistens im Original und nicht in der Übersetzung lese, weil da doch sehr viel auch von dieser Grundstimmung in der Übersetzung verloren geht. wenn man Bücher mal so liest, dann merkt man das schon, dass es doch irgendwie vom Original
immer verliert. Also die Stimmung, die Atmosphäre kommt auch im Deutschen gut rüber. Und ich habe es jetzt halt als das letzte Mal in Deutsch gelesen, weil ich halt gleich die ganzen Zitate für den Vortrag haben wollte, um dann nicht wieder rück zu übersetzen.
Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall hier einen Blick ins Original.
Und wir winken nochmal nach Hollywood oder zu Netflix oder was weiß ich auch wohin. Verfilmt dieses Buch oder macht eine Serie draus. Ich glaube, das wäre ganz, ganz großartig. Da kann man echt toll was draus machen. Und es ist Altägypten-Setting. Also ich meine, damit gewinnt man alle.
Ja, also auch einen ägyptologischen Berater einstellen. Hinweis.
Hinweis, genau. Also wir stünden zur Verfügung. Ne? Wir würden das noch irgendwie unterkriegen.
Für Hollywood, klar.
Ja, natürlich. In diesem Sinne,
ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast. Vielen Dank, Frau Dr. Silvia Schoske, fürs Hiersein, für das Teilen der schönen Anekdoten.
Also ich finde es nur so toll, dass Sie auch so begeistert sind. Hätte ja auch sein können, dass wir einen in der Runde haben.
Oh. Sagt, Nein, also wir steigern uns da ja immer sehr gerne irgendwie rein. Wir können doch ein bisschen spoilern, nicht den Roman, sondern unsere kommenden Podcasts. Wir haben
Mehr Gäste. Mehr Publikum.
Ich glaube, den ganzen nächsten Podcast sind wir immer vergastet. Wir bewegen uns in Richtung Computerspiele. Mhm. Dann bewegen wir uns in Richtung Ägypten-Romane. Oh, aber nicht historisch und auch nicht, ja doch schon ein bisschen Krimi.
Ja, doch, doch.
Durchaus. Mhm. Dann machen wir einen Schlenker über die Hebräer und die Ägypter in Richtung Bibel.
Genau, das war ja auch ein Hörerwunsch.
Mhm. Grüße gehen hier nochmal raus an Marie. Wir haben deine Frage im Kopf. Wir werden uns dem widmen. Und dann ist das Jahr bald schon wieder zu Ende. Ne?
Ja, dann können wir schon mal Glühwein aufsetzen, auf jeden Fall.
Ja, bestimmt.
Mhm. Na, dann machen wir doch aber noch den Podcast zur Weihnachtsgeschichte.
Den kriegen wir auf jeden Fall auch noch rein.
Der müsste doch noch rein.
Das machen wir so eine Weihnachts-Special-Folge. Ja. Ich weiß auch schon, wer da wieder bei uns zu Gast sein wird.
Genau, also lohnt sich dran zu bleiben. Es gibt spannende Gäste, spannende Themen.
In diesem Sinne.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Laters Gators.
Ja, danke fürs Zuhören und Wiederhörnchen.
Ciao.
Tschüss.